und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der flinken Fabienne
und der atmosphärischen Anne.
Oh, ich bin gern atmosphärisch, das mag ich.
Oder?
Ja.
Ja, auch.
Das ist was ganz Besonderes. Das gefällt mir, kann ich gerne öfter sein.
Ja. Ich dachte auch, ich wollte erst atemberaubend nehmen, aber dann dachte ich, das hatte ich bestimmt auch schon 5-mal. Seitdem wir diese Auflistung gekriegt haben, komme ich da nicht von weg und denke mir immer die ganze Zeit so, no. Sehr wahrscheinlich habe ich das schon 5-mal benutzt. Ich muss mir irgendwas Neues ausdenken, wovon ich glaube, dass ich es noch nicht benutzt hätte. Ja.
Also ich hatte noch überlegt, flexibel, fettarm, fürsorglich, faszinierend.
Ich glaube, faszinierend hattest du auch schon 5-mal.
Ich bestimmt auch schon, das kann sein. Ja. Furchteinflößend.
Oh.
Ja. Ich habe noch ein paar Fs auf Lager.
Ja.
Ja. Ich habe doch noch ein bisschen was auf Lager.
Finde ich gut. Ja, bei mir war es jetzt atmosphärisch. Atmosphärisch ist es.
Ich finde, atmosphärisch passt auch wunderbar damit zusammen, welches Buch wir heute auch noch vorstellen werden und was wir besprechen werden. Wir haben uns ja währenddessen schon ausgetauscht und ich muss eins revidieren, was ich dir nämlich zwischendrin mitgegeben habe. Und zwar habe ich Fabi zwischendurch gesagt, ich komme überhaupt nicht rein, ich finde das kacke. Es hat sich komplett geändert.
Ich dachte ja, dass du jetzt revidierst. In der letzten Podcast-Aufnahme hast du gesagt, yo, wir nehmen das Buch, das hat ja in Anführungsstrichen nur 190 Seiten. Das liest sich ja ganz schnell. Und wenn man fertig ist, dann können wir ja schon mit einem nächsten Buch anfangen. Ich dachte, das würdest du jetzt revidieren, weil das muss ich auf jeden Fall revidieren. Denn diese 190 Seiten haben sich doch gar nicht so schnell gelesen, wie ich vielleicht dachte.
Nee, nicht wirklich. Erinnerst du dich noch an Schullektüren? Ich weiß nicht, was du gelesen hattest. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Bei mir gab es 3 Bücher. Der Schimmelreiter, da ungefähr so habe ich mich auch zwischendrin gefühlt, was sich sehr gezogen hat, wie Kaugummi, also wirklich so ein richtig flutschiger Kaugummi, der noch ganz frisch ist, unter deiner Schuhsohle ist und sich so lang zieht. Dann haben wir gelesen Der Vorleser und Das Parfüm.
Hm. Ich kann mich erinnern, also ich hab Abitur gemacht und ich hatte Deutsch Grundkurs, also ich habe nicht den Leistungskurs gewählt. Und im Deutsch Grundkurs mussten wir sowas wie Kabale und Liebe, Die Räuber, Das Parfüm mussten wir auch lesen. Wir haben Romeo und Julia gelesen, solche Sachen. Ich musste, Faust haben wir auch gelesen. Warte mal, war es Faust? Oder nee, Die Leiden des jungen Werther, Anne. Oha.
Oh,
Die Leiden des jungen Werther musste ich lesen. Ja, da waren einige Sachen dabei. Die wenigsten Sachen davon fand ich so, dass ich sie gerne gelesen habe oder mir gedacht habe, boah, wie spannend. Weil das Problem an dieser älteren Literatur ist ja einfach, dass du, die kannst du nicht einfach mal so runterlesen, sondern da ist ja auch viel Interpretation mit dabei. Du musst den Text wirklich gut lesen, um ihn verstehen zu können. Also das war für mich teilweise so, dass ich dachte,
Never.
Das einzige Buch, was ich in der Schullektüre richtig gut fand, war Frühlingserwachen.
Mhm.
Und dieses Buch handelt vom Frühlingserwachen.
Oh, das Buch handelt von Sexy Schmexy.
Ja, den ersten, also quasi die Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene, die ein Frühlingserwachen haben, mehr oder minder. Aber es ist noch so in dieser alten Sprache geschrieben, dass es ein bisschen, ne, es dauert. Bis du weißt, worum es eigentlich geht. Aber ich muss auch sagen, das war auch ein Buch für mich, das einzige Buch, was ich wirklich gut fand. Wir haben im Englisch-Leistungskurs dann teilweise auch noch ein paar Sachen gelesen, die ich ganz gut fand, aber das war auch dann schon ein bisschen modernere Literatur tatsächlich und nicht so ältere Sachen.
Von meiner besten Freundin, die Mama, ist Englischlehrerin auf einer Gesamtschule und sie hat zum Beispiel dann auch, also damals halt, als gerade neu war, Harry Potter mit denen gelesen auf Englisch. Das finde ich richtig cool, einfach wirklich zu sagen, hey komm, ich nehme das einfach mit, was gerade alle interessiert und versuche so die Kinder halt da anzukriegen.
Ja, ich meine auch, dass sowas wie die Tribute von Panem und so mittlerweile auch als Lektüre genommen werden kann. Nicht muss, aber kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen von Lehrer zu Lehrer so ein bisschen abhängig. Auch die Einstellung zur Tätigkeit, glaube ich, macht da ganz viel, ne? Wie offen man auch für solche Sachen ist, ne? Der Lehrplan ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil danach richten oder müssen sich ja die LehrerInnen richten. Und dann im Endeffekt, ja. Also ich habe damals im Englisch-Leistungskurs How to Kill a Mockingbird gelesen und ich fand das Buch richtig, richtig gut tatsächlich. Ein anderes Buch, was ich lesen musste im Englisch-Leistungskurs, war Holes oder auf Deutsch Löcher.
Oh Gott.
Das fand ich richtig grausam. Da geht es um so ein Jugendcamp, wo, ich sag jetzt mal, so schwer erziehbare Jugendliche irgendwie hinkommen und dann müssen die den ganzen Tag einfach nur Löcher buddeln und dann geht es die ganze Zeit über dieses Löcher buddeln. Weiß ich nicht. Fand ich ganz nervig. Vor allen Dingen dann auch noch auf Englisch, war noch nerviger.
Das stelle ich mir jetzt auch nicht wirklich spannend vor. Vor allem stell dir mal vor, es gibt ja auch wirklich Menschen, die haben halt diese Angst vor Löchern. Und dir wird dieses Buch dann vorgesetzt. Das ist ja noch schlimmer.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber zählen da auch ganz normale Löcher tatsächlich dazu? Ich dachte immer, ist diese eine Pflanze zum Beispiel. Die gehört dazu, ich weiß nicht mehr, wie die Pflanze heißt, aber diese eine Pflanze, die aussieht, die hat so Löcher, aber es sieht aus, als wenn da was drin ist.
Ja.
Und das ganz, ganz viele Menschen, die diese Pflanze angucken, haben ein unwohles Gefühl bis hin zu wirklich, also so, wie sagt man, Zustände klingt so, als wenn da jetzt irgendwie sonst was los ist, aber so, ja, also eine richtig krasse Abneigung oder Abwehrhaltung vom Körper aus. Deswegen, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß, ich habe sie mal gegoogelt und ich hatte das auch. Ich habe mir die angeguckt und dachte, also es war jetzt nicht extrem, aber so mein Bauchgefühl war so, ugh, nee, geh weg.
Bitte, bitte, bitte google das einmal. Das würde mich interessieren und schick mir das.
Okay, ich weiß nicht mehr, wie sie, also wenn du diese Angst vor Löchern, also diese Phobie irgendwie googelst, dann wird dir, glaube ich, diese Pflanze auch mit vorgeschlagen, in Anführungsstrichen. Was ich ein bisschen befremdlich finde, weil ich mir denke, wenn du rausfinden willst, ob das deine Angst ist und gleich ein Anzeigebild von dieser Pflanze hast, ist ein bisschen weird so, aber gut.
Oh, ich habe zum Glück selten was, wo ich wirklich sage, oh, da habe ich wirklich Panik vor. Also Fliegen gehört mit dazu und halt
Spinnen. Fliegen? Also so Schmeißhausfliegen, so ganz normale?
Nee, ich sitze im Flugzeug fliegen.
Ach.
Also da hat dann wirklich die letzte Leck-mich-fett-Tablette nicht geholfen. Ich saß trotzdem mit 150er Puls im Flugzeug und habe fast geweint.
Entschuldigung, ich will nicht lachen, aber ich bin immer noch bei den Fliegen, also bei den Tieren fliegen.
Oh. Da hätte ich gerade ein Problem, falls ihr zwischendurch übrigens Summen hört. Es hat sich eine dicke Fliege bei uns in die Wohnung mit verkantet. Keine Ahnung wie, aber sie lebt jetzt hier.
Ja. Ich hab tatsächlich an meiner Balkontür, ich hatte ja jahrelang keinen Balkon und ich habe an meiner Balkontür noch keinen Fliegengitter angehangen. Diese Wohnung, dieses Wohnzimmer, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 5 neue Mitbewohner seitdem, weil es ja auch ein bisschen wärmer ist, ne? Ja. Fenster ist also öfter mal offen. Oh, schrecklich.
Das ist also, das Ding ist, wir haben auch einen Balkon. Ich gehe, dieses Jahr war ich noch nicht wirklich auf dem Balkon drauf, weil sich nämlich eine Spinne gedacht hat, die ungefähr den Körper hat, so groß wie mein Daumennagel. Sie wohnt da jetzt, sie hat schwarz-gelb gestreifte Beine und ist direkt bei der Balkontür am Rollladen, egal ob ich den hoch oder runter mache. Ich habe jetzt, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid für die Tiere. Ich habe mir Spinnenspray bestellt. Ich habe seitdem meinen Balkon nicht mehr nutzen können, weil die diesen Eingang einnimmt. Und wenn ich das Rollo hoch oder runter mache, die ist trotzdem da. Die geht nicht weg. Und ich bin nicht in der Lage, daran vorbeizugehen. Und ich kann die auch nicht wegmachen. Und für den Sauger ist die, glaube ich, zu groß. Ich glaube, die würde dann selbst die Wohnung staubsaugen und das Ganze übernehmen. Also
ich finde ja eigentlich, dass diese Spinne einmal Miete zahlen kann.
Ja, bitte.
Oder? Wenn sie da schon den ganzen Balkon...
Ja, für Nichtnutzung des Balkons.
Dann kann sie doch für den Balkon auch die Miete zahlen. Ist ja nur die Hälfte der Quadratmeter. Also insofern ist es nicht ganz so viel, aber.
Das ist, oh, ja, ich hoffe halt mit den, also das Spinnenspray ist so, dass das halt hier auch verjagt. Das heißt, ich werde das halt auf den Eingang sprühen. in der Hoffnung, dass die sich denkt, 5 Stunden später, oh, das ist jetzt nicht mehr cool, hier hat jemand gepupst. Und dass sie dann geht.
Finde ich gut.
So meine Hoffnung.
So hoffst du, ja.
So hoffe ich. Oh Gott. Und jetzt an dem Wochenende kam Elden Ring raus, das DLC. Und da sind spinnenähnliche Getiere auf mich zugekommen. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe den Stream so zusammengeschrien auch. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann mir Bilder davon angucken, das ist nicht cool. Aber wenn ich damit nicht rechne, nicht darauf vorbereitet bin oder genauso wie die dort draußen, kann ich nicht.
Nee, aber ich muss auch sagen, wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es auch gerne. Also ich muss jetzt auch nicht irgendwie dicke mit einer Spinne irgendwie rumkuscheln. Nee. Ist jetzt auch nicht so meins.
Nee, Echsen sind toll. Die haben 4 Beine. Die sind ein bisschen dämlich. Echsen sind super Mitbewohner, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, jeder, der Echsen haben möchte.
Und sie sind allergikerfreundlich.
True that. Das stimmt.
Das stimmt. Ach Gott. Ah ja. Aber Fabi, ich war ja vorhin, habe schon mal kurz reingelenkt, dass ich meine Meinung ein bisschen revidieren, anpassen muss. Denn wir haben ja diese Woche gelesen, was die Toten bewegt von T. Kingfisher. Und das Ganze ist ja eine Nacherzählung von einer Geschichte von Edgar Allan Poe. Jetzt hattest du, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht, gesagt, du guckst mal, ob du dir nicht die Netflix-Serie dazu anfängst anzuschauen. Ich habe damit angefangen. Ich habe sehr kurze Nächte gehabt. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin voll drin.
Okay, weil ich habe es tatsächlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich habe es tatsächlich nur geschafft, so ein bisschen von der ersten Folge zu gucken.
Ja.
Nicht, weil sie mir nicht, weil ich es nicht spannend fand oder doof fand, sondern einfach, weil die Zeit nicht mehr so wirklich da war und ich momentan sehr viel von A nach B renne und Dinge tue. Deswegen habe ich so ein bisschen reingeguckt, aber bin jetzt nicht so riesig aussagekräftig, was die Serie angeht. Aber wenn du mittendrin bist statt nur dabei, na dann ist ja umso besser.
Ich bin mittendrin, aber ich muss sagen, mit dem Buch hat es gefühlt erstmal nichts zu tun. Es ist eine eigenständig erzählte Geschichte gefühlt.
Das denke ich auch. Soll ich noch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen?
Ja.
Und dann können wir so ein bisschen auf die Sachen eingehen, beziehungsweise dann auch irgendwann in den Spoiler-Bereich. Und zwar der Klappentext zu Was die Toten bewegt von T. Kingfisher. Eine packende und atmosphärische Neuerzählung von Edgar Allan Poes Klassiker Der Untergang des Hauses Usher. Als Alex Easton, ein Soldat im Ruhestand, die Nachricht erhält, dass seine Jugendfreundin Madeline Usher im Sterben liegt, eilt Alex augenblicklich zum Stammsitz der Ushers in der abgelegenen Landschaft Ruritaniens. Was Alex dort vorfindet, ist ein Albtraum aus Pilzwucherungen und besessenen Tieren, die einen dunklen, pulsierenden See umgeben. Madeline schlafwandelt und spricht nachts mit seltsamen Stimmen und ihr Bruder Roderick wird von einer mysteriösen Nervenkrankheit heimgesucht. Mit Hilfe eines gefürchteten britischen Mykologen und eines verblüfften amerikanischen Arztes muss Alex das Geheimnis des Hauses Ushers lüften, bevor es sie alle verschlingt.
Mhm. Klingt auf jeden Fall, also es klingt sehr düster auf den ersten Blick. Und wir haben gesagt, so komm, gehen wir rein. Das Buch sieht auch wunderschön aus, was auch, glaube ich, ein großer ausschlaggebender Punkt für uns war. Und im Endeffekt, es ist ja eine Nacherzählung, aber es ist eine eigenständige Nacherzählung, die auch ein Ende hat, im Gegensatz zu der Originalgeschichte.
Ach guck, siehst du, das wusste ich nämlich nicht. Ich wusste nur, dass es in der Originalgeschichte halt auch um Roderick und Madeline, zumindest in dieser Netflix-Serie geht, die aber in der Netflix-Serie, soweit ich das jetzt aus der ersten Folge so ein bisschen rausnehmen kann, ich würde behaupten, die Netflix-Serie spielt auch in der Neuzeit, dort geht es um CEOs von pharmazeutischen Firmen und so weiter und so fort. Roderick ist ein großer CEO und Madeline ist auch eine sehr, ne, die Familie Usher ist eine sehr angesehene Familie und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Edgar Allan Poe von CEOs von pharmazeutischen Firmen geschrieben hat. Ich denke mal, dass da auch sehr ja, das angepasst wurde, wenn es wirklich auf dem Buch so basiert wie, also ich glaube 1:1 ist es nicht, aber so, dass es an die Neuzeit angepasst wurde, so ein bisschen. Aber ja. Ja.
Das ist, also deswegen, und das wird halt in der Originalgeschichte das Ende nicht wirklich aufgelöst. Von daher. Aber gut, wir gehen einfach mal rein in die Geschichte.
Ja, ich weiß nur, um noch mal ganz kurz darauf zu, dass Roderick da, wie gesagt, Vater von 6 Kindern ist. 6, glaube ich, sind's. Und dass die so nach und nach Anne zeigt so mit dem Finger, das Zeitliche segnen. Und dann muss irgendwie rausgefunden werden, warum das eigentlich so passiert und was da alles so geschehen ist. Das ist so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was wir jetzt in T. Kingfishers Buch lesen können. Es sei denn, die Sachen spielen danach, aber da weiß ich halt das Ende der Serie nicht.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt aber einen zweiten Teil. Also ich habe die Serie auch noch nicht durch. Ich bin in der 4. Folge. Von daher, ich kann es dir noch nicht ganz sagen. Vielleicht kann ich es dir nächste Woche erzählen.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber ja, jetzt, ne, du hast es ja schon angedeutet, lass uns gerne auf das Buch eingehen.
Genau. Und zwar, wir begleiten Alex Easton. Das ist ein Soldat im Ruhestand, wobei ich finde, und ich habe ein bisschen recherchiert, weil das Buch hat mich doch sehr bekommen, weswegen ich auch ein bisschen gelesen habe, dass im englischen Original das Geschlecht von Alex nicht geklärt wird.
Ach, guck.
Was auch ein paar Übersetzungsfehler erklärt.
Mhm.
Das Geschlecht von Alex wird nicht wirklich geklärt, ob halt männlich oder weiblich ist. Wird es öfter mal darüber gesprochen, dass die Brust abgebunden wurde und Co. Aber es wird halt nicht wirklich drauf eingegangen, was das angeht. Und Alex bekommt einen Brief, und zwar von Roderick, der in Galatien wohnt. Und zwar, dass Madeline, seine Schwester, erkrankt ist. Und dass er doch bitte vorbeikommen soll und er dort ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe bräuchte. Und er macht sich dorthin auf den Weg. Das Ganze ist so, Galatien ist so ein eigenes Land. Das ist ein Land, was ja sehr viele Kriege geführt hat, ein sehr kriegsfürchtiges Volk hat, wenn man so will. Es haben sich auch die Frauen für den Krieg immer gemeldet, waren auch mit dabei und hat auch eine sehr eigene Sprache. Und zwar gibt es zum Beispiel 7 Pronomen alleine in der Sprache von Galatien. Das bekommen wir während des Buches auch immer mit. Und das ist je nachdem, welchen Stand man zum Beispiel hat oder welches Alter man erreicht hat. Wenn man zum Beispiel in der Armee ist oder war, hat man eine andere Anrede als normal, was das halt super umständlich macht. Das hat mich zwischendrin, ganz ehrlich, diese ganzen Erzählungen haben mich mittendrin immer sehr rausgehauen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, also es wird ja auch so ein bisschen beschrieben, dass es, ich gucke gerade in die Notizen, 7 Pronomengruppen gibt. Mhm. Und diese 7 Pronomengruppen sind so verschieden, dass sie Männer, Frauen, Kinder haben eine extra Pronomengruppe. Ja. Die Gottheit hat eine extra Pronomengruppe, also wie sie Götter ansprechen, ist eine komplett eigene. Aber auch so Dinge, ich glaube, Dinge und Gegenstände haben eine eigene Pronomengruppe. Es ist wirklich wild. Und es ist auch was mich so ein bisschen rausgebracht hat beim Lesen, weil eben dieses War und Wahn und Ka und Kahn, das auch innerhalb des Textes, also innerhalb des Buches genutzt wird. Und ich habe mich bis zum Schluss, habe ich mich gefragt, warum das so gemacht wird, weil es für mich als Leserin nicht sich erschlossen hat. Also man kann ja darüber reden, dass diese Sprache sehr groß ist und sehr viele Pronomen hat und sowas alles, aber dass es dann auch extra so genutzt wird, ne, also so betitelt wird, hat mich so ein bisschen rausgebracht und mich auch so ein bisschen Fragen zurückgelassen, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum das so gemacht wird. Bis zum Schluss tatsächlich. Da habe ich es mir so ein bisschen erklären können, aber auch nicht zu 100%, aber so ein kleines bisschen.
Ja.
Will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil würde ich alles wegspoilern. Ne? Aber es hat ein bisschen gebraucht, auch aufgrund dieser Pronomensache, um da so ein bisschen reinzukommen tatsächlich. Genau, also Alex kriegt diesen Brief. Ich würde jetzt aber mal behaupten, also zumindest vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, aber in dem Buch auf Deutsch ist Alex männlich, richtig?
Ja.
Richtig, okay, gut, jetzt, es ist nur auf Englisch halt eben nicht erklärt, genau. Ja, alles klar.
Ich habe mich sehr dann dafür interessiert und bin halt wirklich in verschiedene Foren auch reingegangen.
Ja, voll spannend, so, das wusste ich jetzt so nicht, aber super spannend, weil, wie gesagt, ich habe Alex immer als männlich eingeordnet, aber jetzt habe ich das auch nicht so, manchmal macht man das ja so aus Versehen, weißt du, was ich meine, weil man sich denkt, Alex ist ein Männername in Anführungsstrichen, wirklich, in Anführungsstrichen, kann ja auch ein Frauenname sein, aber irgendwie, es war der für mich so ein bisschen männlich konnotiert und jetzt, also wenn du sagst, im deutschen Buch ist das aber auch eher, ist Alex eher männlich, dann bin ich jetzt nicht auf dem Holzweg gewesen. Genau, er kriegt halt diesen Brief, er reist nach Ruritanien tatsächlich, dort wo das Anwesen der Aschers ist. Die kommen aber alle, wie Anne schon gesagt hat, aus Galizien oder Galatien so rum und können halt diese eigene Sprache aus von diesem eigenen kleinen Land. Was sehr interessant ist, weil in Ruritanien sprechen die das halt nicht so. Ja. Also dort die kennen die Sprache, aber sprechen die halt nicht so. Und Alex reist da an und am Anfang des Buches oder am Anfang seiner Reise beziehungsweise der Ankunft steigt er so von seinem treuen Ross Hopp ab und beäugt einen Pilz sehr, sehr deutlich, weil der so ein bisschen am Wegesrand hervorsticht, auch so ein bisschen komisch aussieht und seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und er will sich den genauer angucken und dort lernt er tatsächlich einen weiteren Charakter beziehungsweise eine Charakterin kennen, und zwar die wunderbare Eugenia oder Eugenia Potter, die ihn aufhält, denn er möchte diesen Pilz anfassen beziehungsweise mit einem Stock pieksen und sie sagt, das ist jetzt keine gute Idee, so nach dem Motto, ich fasse es mal kurz zusammen, weil sie halt sagt, sie zeigt ihm dann auch, dass wenn man die anpiekst, diese Pilze, dass die aufploppen und dann halt nennt man das Sporen? Ja, Pilzsporen, ne? Dass die so rauskommen und sie sagt halt, das kann halt, also es ist halt schädlich oder kann halt schädlich sein. So richtig weiß man das noch nicht und sie meint halt zu ihm, man soll vorsichtig sein. Was ich ganz interessant finde, ist, sie kommen dann noch so ein bisschen ins Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob sie das in dem Gespräch oder in den kommenden Gesprächen auch irgendwie sagt, ist, dass sie halt Pilzforscherin ist, eine sogenannte Mykologin. Aber auch in dem Zeitalter, das so ist, dass, es ist eine Frau. Ja, was die erzählt, ach, die macht das ja nur so hobbymäßig, ja komm, ach.
Lass die mal im Wald spazieren gehen.
Richtig, die spaziert, sieht die da ein paar Pilze, das ist noch lange keine Wissenschaftlerin und Ahnung hat die sowieso nicht. Was ich sehr sympathisch, klingt jetzt doof, aber was ich halt, ne, also es ist halt nun mal so gewesen und es ist bestimmt auch noch immer so, nur nicht so extrem wie früher, aber dass das auch dort im Buch aufgegriffen wird, dass halt Frauen nicht unbedingt immer so ernst genommen wird oder werden, in der Art und Weise, was sie von sich geben und es so runtergespielt wird. Und Eugenia oder Eugenia ist halt dort und malt Pilze für ein Pilzbuch und es ist eine sehr interessante Charakterin und Alex lässt sie aber, also das Gespräch ist beendet und er macht sich auf den Weg dann zu der Mansion, zu dem Anwesen, wo er halt dann hofft auf Roderick und Madeline zu treffen. Er trifft, glaube ich, zuallererst auf den, nennen wir ihn Torwart oder ja, auf den Bediensteten, der das Tor öffnet, der irgendwie nicht sehr willkommen heißend ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ihn da reinbringt und sagt, aha, ja, sie sind ein Freund der Familie und sind hier eingeladen. Naja, kommen Sie mal rein, so nach dem Motto. Und er trifft dann auf Roderick, er erschrickt sich sehr, denn Roderick sieht anders aus als erwartet oder als er ihn das letzte Mal gesehen hat. Roderick sieht sehr schwächlich aus, zusammengefallen, kärglich, nicht mehr der stämmige Soldat, der er früher war, der mit ihm gedient hat, sondern halt wirklich einfach ja ein ein Häufchen seiner selbst, sagt man das so?
Ja, ein Häufchen seiner selbst, wirklich.
Ja, und Alex erschrickt sich sehr und er hat dann auch eine dunkle Vorahnung, wie dann auch Madeline vielleicht aussehen könnte. Und Roderick erzählt auch ganz wirr, also er ist nicht so richtig sicher, was da jetzt vor sich geht, aber man merkt schon gleich am Anfang, dass das ihn skeptisch macht, wie Roderick sich bewegt, was er macht, was er tut, was er von sich gibt, was er erzählt. Denn Roderick erzählt ja auch unter anderem, dass er bestimmte Sachen hören kann. Und so nach dem Motto, er hört die Würmer, die durchs Gebälk sich fressen. Und es ist alles sehr wirr.
Es ist nicht nur wirr, auch diese ganze Beschreibung der Umgebung und der Menschen ist sehr intensiv, möchte ich mal sagen. Also mir an manchen Stellen hat es mich halt wirklich auch gegraust irgendwann. So, er besucht dann halt auch Madeline, schaut nach ihr und sie ist halt auch sehr eingefallen. Die Haut ist fast durchsichtig, er sieht die Adern darunter. Sie ist halt kleiner geworden. Sie hat überall kleine weiße Härchen, wo dann halt auch Roderick sagt, das ist vielleicht einfach, weil sie halt wie bei Toten halt, die Haut zieht sich zurück, dadurch kommen die Härchen hervor und halt diese ganzen roten Äderchen, so die Haut wie aus Papier und so dünn und sie redet halt ganz wirr, so als wenn zwischendrin so ein Kleinkind redet, immer wieder abbricht und sie kommt nicht, sie hat so ein, zwei vielleicht lichte Momente, aber sonst ist es wirklich ein bisschen schwierig mit ihr. Sie schwafelt halt vor allem nachts. Sie schlafwandelt auch, was das Ganze noch gruseliger macht. Stell dir mal vor, du stehst nachts auf und auf einmal steht die dort.
Ja, steht vor dir und fängt dann zu schwafeln und denkt dir,
das so. Und Alex halt, die erste Nacht, die ja auch da ist, er kann nicht so ganz schlafen. Das Haus ist halt auch wirklich runtergekommen. Es ist halt zum Glück hat er ein eigenes Zimmer an der Stelle, aber er hat halt zum Beispiel auch, er schaut beim Essen, was er isst, weil er weiß, sie haben nicht so viel Geld und möchte halt ungerne ihn halt dann das Teure sozusagen wegessen. Und er merkt das halt schon. Und das Haus liegt halt direkt auch an einem See. Und er schaut halt nachts zu diesem See. Und es ist wie, als wenn dieser See pulsiert. Er leuchtet und er pulsiert. Und das ist ziemlich gruselig. Stell dir mal vor, du bist dort in einem Wald. Du hast dieses alte, wirklich heruntergekommene Haus, wo du an jeder Ecke gefühlt Schimmelsporen hast, wo du wahrscheinlich Schwarzenpilz hast und alles Mögliche, wo das Holz abblättert, die Tapete nicht mehr richtig hält. Und dann stehst du dort nachts, du hast keine Lichtverschmutzung dort, es ist alles dunkel, aber dieser verdammte See leuchtet dich an. Ich würde ausziehen.
Er denkt ja auch in dem Moment, dass der See eigentlich die Sterne reflektiert. Und als er dann an den Himmel guckt, sieht er, dass die Sterne gar nicht zu sehen sind und der See aber trotzdem leuchten kann. Das macht es ja irgendwie noch merkwürdiger. Aber bevor wir jetzt hier noch in diese ganzen Details uns reinbringen, würde ich sagen, brechen wir kurz ab, bevor jetzt wir das ganze Buch erzählen, weil so lang ist das Buch ja auch nicht.
Ja.
Falls ihr das Buch lesen wollt, tut das auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir in den Spoiler-Alarm.
Das ist wieder wunderschön, Dankeschön. Es ist großartig. Ach ja.
Genau, das Ding ist nämlich, es begeben sich gerade nachts sehr, sehr viele, wie du schon meintest, sehr, sehr viele unterschiedliche, merkwürdige Sachen. Ne? Madeline, die schlafwandelt, die irgendwelche weirden Sachen erzählt, teilweise auch so in so einer Art Babysprache oder sehr vereinfachter Sprache mit ihm spricht, wo er Angst hat, sie wach zu machen, weil es heißt ja eigentlich, man soll Schlafwandelnde nicht wach machen, weil die dann irgendwie so einen Schreck kriegen und so weiter und so fort. Dieser leuchtende See, wo innen drin was pulsiert, wo von unten vom Grund herauf was leuchtet, was irgendwie ja auch nicht sein kann. Aber auch die Tiere, die im Wald zu treffen sind, dich doch sehr merkwürdig bewegen, teilweise Dinge tun, die nicht normal sind. Also gerade, ne, das Cover lässt es auch, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, die Kaninchen bzw. Feldhasen, die dort wandeln, sitzen halt wirklich einfach nur da, ganz stur sitzen sie da. Selbst wenn man nahe an sie rankommt, bleiben sie einfach sitzen, was ja diesem Fluchtinstinkt, den die Tiere eigentlich haben, so gar nicht entspricht. Ne? Also sie starren einen an, sie bewegen sich in so einer ganz merkwürdigen Art und Weise, die auch nicht tierähnlich ist. Also all das lässt Alex Easton schauern. Aber auch nicht nur Alex, sondern auch den Arzt, der da mit dabei ist, nun muss ich mal ganz kurz überlegen. Es gibt noch einen Denton und es gibt einen Angus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von denen der Arzt ist.
Arzt. Ich habe mir für mich die wichtigsten aufgeschrieben mit Namen, der gehörte nicht dazu.
Okay, genau. Aber einer davon ist halt der Arzt, der auch noch ein bisschen mehr Input zu Madeline gibt. Denn Madeline ist nicht nur Schlafwandlerin und schwafelt merkwürdige Sachen und scheint irgendwie nervlich nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein, sondern sie leidet auch an einer sogenannten Katalepsie. Ich glaube, es heißt Katalepsie. Kannte ich vorher auch nicht, wird im Buch zum Glück beschrieben. Es bedeutet wohl, dass der Körper so weit runterfährt, dass es erscheint, als wenn du tot bist. Also du atmest kaum bis gar nicht mehr. Dein Puls ist kaum bis gar nicht mehr da und für Außenstehende gibt es wohl den Anschein, als wenn du scheintot bist, würde ich jetzt mal sagen. Also so habe ich es mir erklärt. Und das hat wohl die gute Madeline. Also da merkt man, wie schwach sie eigentlich ist, also wie schwach ihr Körper schon ist, wie geschwächt er ist.
Sie halten ihr halt öfters zum Beispiel auch ein Papier vor den Mund, um zu wissen, ob sie noch lebt, ob sie atmet.
Ja.
Also was halt wirklich super grausig ist. Ich weiß, das gibt's halt wirklich, weil früher halt viele Menschen begraben wurden, die nicht tot waren, weswegen die halt irgendwann dieses Glöckchen dort reinbekommen haben.
Beziehungsweise so, das Glöckchen kannte ich noch gar nicht, aber dieses Horn teilweise. Also die hatten teilweise auch so ein Horn, was im Sarg endete und oben halt rauskam und dann konnten die quasi rauspusten.
Aber wenn die halb tot sind, wie sollen die denn noch die Kraft haben, dieses beschissene Horn zu pusten?
Warte. Check! Check! So ungefähr, ne?
Okay. Der hat mich gekriegt. Ja, okay. Aber das Ding ist, ich kann das nicht. Bei mir kommt nur.
Ich kann nicht pfeifen. Sich das im Film doch auch an. Dann sind wir mal ganz ehrlich. Genau das ist die Pfeife aus Titanic. Falls wer unsere wunderbare Performance jetzt nicht zuordnen konnte, wir haben natürlich die dramatische Szene auf der Tür im Wasser.
Großartige Szene.
Kurz nachgespielt.
Großartige Szene.
Oder? Ja. Ich fand die auch. Also ich fand das sehr, sehr passend, Anne. Was wir zu Madeline noch sagen, wie gesagt, sie ist ganz schwächlich auf den Beinen und irgendwann begibt es sich, dass Alex zum Frühstück kommt, wo er auch schon immer so nicht wirklich Hunger hat, trinkt den Tee, der auch irgendwie bitter schmeckt und auch irgendwie so, ne, er will nichts essen, weil er auch nichts wegessen möchte, weil er das Gefühl hat, das große Haus Usher hat kaum noch Geld. Aber auch, das, irgendwie schmeckt das auch alles ein bisschen merkwürdig, so. Aber es begibt sich, dass er beim Frühstück, ich glaube, es passiert beim Frühstück, oder zumindest morgens, trifft er Roderick am Klavier oder Piano, wie er eine ganz dramatische Sache da spielt oder Song spielt und Roderick hört auf zu spielen und sagt, Madeline ist tot. Punkt.
Das war's.
That's it. Madeline ist tot. Was Alex erst nicht so ganz glauben kann, weil es ja diese Katalepsie-Sache gibt, aber Roderick ist doch sehr, ja, sagt halt, dass es keinen Zweifel gibt. Sie ist tot. Begibt sich halt, dass Alex natürlich schockiert ist, ne? Es ist seine Jugendfreundin. Er hat sie, ich glaube, am Tag davor noch nachts gesehen. Und da wirkte sie zumindest neben dem Schlafwandeln und Babbeln noch alles einigermaßen in Ordnung und so richtig glauben kann das nicht. Deswegen möchte er natürlich auch schauen, wie ihr Leichnam aussieht.
Und er macht sich auf den Weg runter in die Gruft, wo der Leichnam unter einem Tuch verdeckt ist sozusagen. Und Er nimmt das Tuch weg und schaut sie sich nochmal an und sieht halt noch mehr, wie dieser Körper auch von diesen weißen Härchen halt umzogen ist und wie die auch runterfliegen. Also wirklich, oh, es ist wirklich, also die Beschreibung da drinne, ich kann es nicht so genau beschreiben, aber es ist halt wirklich, es gruselt einen. Also ich hatte jetzt gerade meine Jacke ausgezogen, weil mir warm ist und gleichzeitig habe ich jetzt gerade die Haare in meinen Nacken und mit dieser Beschreibung ist das sehr unangenehm gerade, muss ich dazu sagen. Und ja, es hat wirklich so, es verstört ihn halt auch und er geht wieder hoch und...
Aber bevor du jetzt weiterredest, was ihn noch mehr verstört, ist ja eigentlich noch ein anderer Fakt. Neben diesen ganzen Härchen, die ja so dünn sind, dass sie teilweise ausfallen oder so, und so, was ihn noch mehr verstört, ist der Fakt, dass ihr Genick gebrochen ist.
Stimmt.
Also,
das war es vorher nicht.
Richtig, das war vorher noch nicht so. Und das scheint ja dazu zu, also das gibt ihm den Hinweis, dass das kein natürlicher Tod ist. Weil ja für gewöhnlich brichst du dir jetzt nicht unbedingt so immer das Genick. Also zumindest sollte das nicht sein. Mhm. Er deckt sie wieder zu und geht raus. Und ja, das verstört ihn somit am meisten tatsächlich. Weil es für ihn jetzt klar ist, dass irgendwer auf diesem Anwesen, und es sind ja nun nicht sehr viele Menschen dort vor Ort, dass irgendwer dafür verantwortlich ist, dass Madeline tot ist.
Irgendjemand war das. Ja, er macht sich halt auch seine Gedanken und er trifft dann auch nochmal auf Eugenia. Und sie reden miteinander, sie ist wieder dabei, ein Pilzbild zu malen. Sehr künstlerisch, die Dame, wirklich. Und er erzählt ihr auch so ein bisschen was, so halt jetzt der Tod und alles drum und dran. Und dann kommen sie während des Gespräches auf was. Und zwar gibt es eine bestimmte Pilzsorte, die Würmer befallen kann. Und diese Würmer dann sozusagen übernimmt und tötet. Und er fragt sie, warte mal, wie sehen die denn aus? Und daraufhin nimmt er sie gefühlt ruckepack und es geht wieder runter in die Gruft. Und sie schauen sich den Leichnam an.
Ist der nicht weg? Oder kommt das später?
Noch die Härchen.
Ach doch, stimmt, da ist er noch da. Okay.
Wir finden noch die Härchen in diesem Leichnam. Und sie sagt halt eindeutig, das sind diese Pilze. Also sie guckt sich das Ganze in Ruhe an und sagt, das sind diese Pilze. Weil sie haben zwischendurch auch immer, wir gehen natürlich ein bisschen gröber durch die Geschichte, sie haben auch Leichen von Hasen gefunden und Co., die alle so wirklich mit weißen Strängen durchzogen waren. Ein Hase, dem halt das halbe Gehirn weggeschossen wurde, der aber dann in eine Lichtung gehoppelt ist und dann mit einem Auge noch zurückgeguckt hat und so. Also alles, was halt überhaupt nicht okay ist. Aber überall waren diese weißen Faden. Und sie schaut sich diese weißen Härchen an und sagt, jo, das ist dieser Pilz. Das sind die Sporen davon. Und natürlich macht sich Alex jetzt erstmal Gedanken, bin ich infiziert? So könnte das sein. Und sie sagt so, ich würde es erstmal nicht denken. Du hast ab und zu mal diese Härchen abbekommen, aber ich glaube nicht, das würde sich schon anders äußern, wenn du den jetzt nicht direkt zu dir nimmst. Und da haben wir einen kleinen Ansporn, weil dieses direkte zu sich nehmen, ist nämlich so ein Punkt. Weil was haben alle gemeinsam? Diesen wundervollen See.
Oh. Und was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass der See und Madeline eine kleine Geschichte haben. Denn vor einigen Tagen, Wochen, ist Madeline tatsächlich fast in diesem See ertrunken. Sie hat also doch sehr intensiven Kontakt mit diesem See gehabt, der nachts pulsiert und leuchtet. Also es ist, ja, wie Anne schon sagt, der gemeinsame Nenner ist halt dieser See. Ja, sie begeben sich dann auf, der Alex. Jetzt komme ich selber durcheinander.
Alex.
Alex schickt dann tatsächlich Eugenia tatsächlich weg mit Angus und sagt, ihr reitet jetzt hier weg und bringt euch in Sicherheit und wir klären hier den Rest. Denn irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch und bringt euch erstmal in Sicherheit. Wir gucken mal. Und er spricht Denton, der vor Ort noch sitzt, an und sagt, okay, Butter bei die Fische, was ist das jetzt hier? Wo, was soll das jetzt hier? Und Dan hat so einen kleinen Geständnismoment, in Anführungsstrichen. Also er hat jetzt Madeline nicht umgebracht, aber er vermutet auch sehr, dass Roderick derjenige ist, der Madeline quasi, ne? Mhm. Woraufhin er aber sagt, Roderick schläft gerade, also ist gerade in seinem Schlafgemach und ruht sich aus, weil er einfach auch so geschwächt ist. Aber wir können ja noch mal nach unten zu Madeline und schauen, was mit der so geht und uns die noch mal genauer angucken. Sie feststellen, dass Madeline gar nicht mehr dort ist, wo sie sein sollte.
Und wie kann bitte eine Leiche auf zwei Beinen dort rausgehen? Also, er macht sich halt wirklich Gedanken, Alex, so, ich habe diese Tür zugemacht, ich habe das Schloss nicht verriegelt, weil normalerweise laufen Leichen nicht davon, aber ich bin mir zu 100% sicher, ich habe diese Tür geschlossen. Wie zum Henker kann das sein?
Tja, wie zum Henker kann das sein? Und die, ich sag jetzt mal, die Aufklärung kriegen sie, als sie sich ins Schlafgemach von Roderick begeben und Madeline dort ganz entspannt, in Anführungsstrichen, auf diesem Bett von Roderick sitzt und ihnen erzählt, dass, ja, sie schon vor langer Zeit gestorben ist und dieses Wesen aus dem See, was sie als Var bezeichnet, was, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das Pronomen für das Kind ist, dass dieses Wesen von ihr quasi Besitz ergriffen hat, sie auch nur deswegen noch so, also ihr Körper noch so lange in Anführungsstrichen existiert oder existieren konnte. Wäre das mit dem Genickbruch nicht gewesen, hätte sie vielleicht das Kind, ich nenne es jetzt mal Kind oder war, noch länger quasi begleiten können. So hat sie ihm halt nur in Anführungsstrichen bestimmte Sachen beibringen können, wie bewegt man sich normal in so einem Menschenkörper. Alex hat diesem Kind quasi, als er sie des Nachts getroffen hat, mehr oder minder ein paar Wörter beigebracht, also ein bisschen Vokabelunterricht gegeben.
Was auch das Ganze erklärt, halt einfach, wie sie nachts drauf war, wie sie gesprochen hat.
Ja, dieses kindliche und also diese kindliche Sprache, die sie hatte. Das war alles dieses Wesen, aka der Pilz, der von Madeline Besitz ergriffen hat. Und das, was so weird ist, was dann auch noch so ganz explizit erklärt wird, ist, dass sie teilweise aus ihrem Mund diese Sporenfäden noch mal rausholt, damit sie besser reden kann, weil es ihr zwischendurch auch schwerfällt zu reden. Und es wird alles sehr, sehr explizit beschrieben. Während Alex die gute Madeline aber im Gespräch ablenkt, versucht Denton an Roderick ranzukommen und ihn aus diesem Zimmer zu retten. Und sie schleusen ihn quasi raus. Alex geht rückwärts auch aus dieser Tür und knallt die zu. Und sie versuchen, das Zimmer zu versperren, weil Madeline natürlich raus möchte. Denn ihr Plan ist jetzt nicht, in diesem Zimmerchen zu versauern und dieses kleine Wesen, was in ihr lauert, irgendwie, ich sag jetzt mal, dort zu lassen. Nee, sie möchte ja, dass dieses Wesen weiterhin die Chance hat, weiterzuleben. Und
sie möchte am liebsten, dass Alex sich damit infiziert und der neue Wirt sozusagen wird. Und es gibt so schön, das ist ein kleines Zitat aus dem Buch, weil ich so toll fand, die Aschers haben es gedeihen lassen. Und der letzte Ascher wird dafür sorgen, dass es nicht entkommt. Weil Roderick dann doch so ein bisschen sagt, so geht es nicht, weil es bringt halt nur Unheil. Man so ist alleine die Umgebung, das ist halt nicht normal. Das ist super gruselig, das ist super gespenstig. Da schlottert es dir überall. Und Roderick hatte mal zu Anfang an gesagt, wenn ich könnte, wüsste ich ganz genau, wo ich das erste Streichholz hier legen so würde, das erste Feuer. Und das macht er auch. Richtig. Er brennt die Hütte ab.
Er brennt die komplette Hütte ab. Mit sich drin und auch mit Madeline drin. Also er schickt noch seine zwei Bediensteten, die noch da sind, die Köchin und der,
Torwärter.
Also der Torwärter, der Mensch, der da noch ist. Den schickt er noch weg und sagt, es ist jetzt vorbei. Dann setzt er dem Ganzen ein Ende. Das Haus brennt wohl zwei Tage lang, lichterloh. Aber damit ist ja die Geschichte leider noch nicht vorbei. Denn nur weil sie quasi einen Wirt vernichtet haben, heißt es ja nicht, dass der Pilz generell weg ist und der ja, wie im Buch beschrieben, in dem See irgendwie lauert und wohnt. Und dementsprechend kommt Angus und die gute Eugenia wieder zu Hilfe mit Schwefelsäcken en masse, die sie dann in diesen See reinkippen. Und dann gibt's noch so ein letztes Aufbäumen und dann ist auch der See verstummt. Nennen wir es verstummt.
Ja.
Sie kriegen noch die Info, dass tatsächlich niemand aus der Umgebung, außer die Tiere, aus diesem See trinken und die Ushers tatsächlich nur deswegen dort sich, ich sag jetzt mal, angesteckt haben, weil in diesem Anwesen ein Brunnen ist, der sehr tief geht und sie halt aus diesem Brunnenwasser getrunken haben, was die Leute aus dem Dorf und der Umgebung nicht tun. Und da atmet Alex noch ganz erleichtert auf, weil er sich denkt, okay, es ist jetzt hiermit wirklich beendet. Und ja, das ist quasi auch das Ende der Geschichte, ne? Also das, da kommt ja nicht mehr was.
So, ich muss sagen, ich hatte wirklich bis zur ersten Hälfte, ich hatte Probleme mit dem Buch. Ich hatte Probleme reinzukommen. Ich habe zu Fabi gesagt, es erinnert mich halt echt an den Schimmelreiter, so diese geschwollene Sprache und alles. Es ist halt kein leichter Lesefluss. Und dann hat es mich aber gekickt, weil wir dann so dieser Lösung auf dem Weg waren. Wir waren in der Bibliothek. Die Bibliothek, die Bücher, wie sie beschrieben wurden, die waren teilweise ein Matsch von halt Sporen, von Pilzen, von Wasserschäden. Du konntest die Seiten nicht mehr aufmachen, weil sie aneinander geklebt haben und sowas alles. Diese bildliche Beschreibung, die hat mich so gecatcht. Das war großartig, also eklig großartig.
Also es ist wirklich, also ich kann das nur bestätigen, ne? Die Art des Beschreibens, und ich würde gerne deswegen noch einen weiteren T. Kingfisher lesen, einfach um zu wissen, ob das so ihre generelle Art ist, zu beschreiben oder ob sie das jetzt nur vielleicht aufgrund dessen gemacht hat, weil es eine Nacherzählung oder eine ja, weitere Geschichte ist aus diesem Universum der Ushers. Ich würde so gern wissen, ob es da noch, ob sie generell einfach so beschreibend schreibt oder ob ihr Schreibstil halt ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, fluffiger ist. Ich habe tatsächlich ja sogar ein zweites Buch hier liegen.
Ja.
Und das heißt, wie man einen Prinzen tötet. Vielleicht gucke ich da mal, naja, demnächst wird ein bisschen schwer, aber vielleicht gucke ich ja irgendwann mal rein. Und sollte ich das getan haben, werde ich euch mal Bescheid sagen, ob das so ihr generelles, ja, ihre generelle Art und Weise zu schreiben ist oder ob sie da ein wenig anders geschrieben hat. Weil interessieren würde mich das schon, neugierig bin ich da schon drauf.
Ja, auf jeden Fall spannend. Also ich habe den zweiten Teil hier vorne im Blick, der erscheint am 4.11. und heißt, was die Nacht verschweigt.
Also auch die Titel sind schön, ne? Also wirklich schön. Aber ist das jetzt der zweite Teil von Was die Toten bewegt tatsächlich? Ja. Okay, also gibt es noch einen nächsten Teil?
Es gibt noch einen nächsten Teil, deswegen. Es ist, also für mich ist es wirklich noch, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte ihm eiskalt 2 Sterne gegeben, es hat sich hochgekämpft zu 4.
Ja, für mich auch. Also bis zur Hälfte habe ich auch gedacht, als wir uns unterhalten haben quasi, boah, Anne, das plätschert so vor sich hin, so richtig komme ich nicht rein. Auch diese, ich glaube, ich habe sogar zu dem Zeitpunkt in der Sprachnachricht zu dir auch gesagt, diese Pronomen-Sache,
ja,
darüber stolper ich tatsächlich im ersten Moment so, weil, also wir kennen ja die Pronomen, die wir nutzen, ne, auch in der Neuzeit jetzt jetzt schon neueren Pronomen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und die sind mir ja geläufig und ich versuche die auch in so weitestgehend zu berücksichtigen, wenn ich weiß, dass die Personen so angesprochen werden möchten, aber so diese ruritanischen beziehungsweise Galatien, das sind ja alles, ich sag jetzt mal, Fantasy-Sachen. Und da war es dann auch nochmal, erstmal in die Fantasy-Welt reinzukommen, dann eine neue Sprache. Das ist so ein bisschen wie Tolkien und sein Elbisch. Das zu lesen ist jetzt auch nicht so einfach. Darüber bin ich oft gestolpert. Und dann, also der Punkt, wo Alex tatsächlich unten in der Gruft ist und diese Erkenntnis hat, okay, sie ist nicht einfach so verstorben. Das ist kein natürlicher Tod. Irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Da ging es dann los. Da dachte ich, okay, jetzt geht's los. Und jetzt will ich wissen, wie sagst du immer so schön, wo ist das Häufchen?
Ja.
Wer hat das Häufchen gemacht?
Es waren viele kleine Häufchen in weißer Form und länglich.
Ja, also da muss ich auch sagen, das fand ich auch sehr spannend. Hast du, Anne, hast du das Nachwort der Autorin gelesen?
Nee, das habe ich nicht mehr.
Ich fand das sehr interessant. Ich will jetzt nicht, ne, ich darf ja sowieso nicht so viel daraus vorlesen, aber sie schreibt so ein bisschen, warum sie diese Geschichte geschrieben hat tatsächlich. Und ich versuche es jetzt kurz zusammenzufassen. Sie hat halt dieses Buch, also Der Untergang des Hauses Ushers von Edgar Allan Poe, zuletzt in ihrer Kindheit gelesen. Und sie erinnerte sich kaum an etwas. Deswegen hat sie wieder dazu zu dem Buch gegriffen und hat festgestellt, dass Poe wirklich ein absolutes Fable für Pilze hat.
Ja.
Jedoch wenig Worte zu Madeline oder in der Beschreibung zu Madeline verliert. Und ja, sie hat halt gesagt, dass das fiel ganz schön nach hinten runter. Es war, wurde ganz schön kurz. Auch so dieses, ne, warum, was für eine Krankheit Madeline hat und was da so die Beweggründe sind, warum sie dann, ne, im Original verstirbt. Und daraufhin hat sie sich eine leere Seite zur Hand genommen und hat diese Geschichte geschrieben.
Hat einfach angefangen.
Ja. Weil sie so ein bisschen unzufrieden war, wie das so im Original mit Madeline verlaufen ist. Fand ich interessant. Ist auch schon mal, ne, ein guter Beweggrund, einfach eine neue Geschichte oder eine Geschichte in diesem Universum zu schreiben. All das und noch ein bisschen mehr schreibt sie tatsächlich in ihrem Nachwort. Ist auch nicht lang, aber manchmal ist es ja ganz interessant. Da ist nicht nur unbedingt diese Danksagung drin, sondern auch mal so ein bisschen so Input, warum die AutorInnen irgendwas geschrieben haben.
Und auf jeden Fall sehr interessant. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Also, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Horror, auf, ich würde sagen, klassischen Horror, so ein bisschen älteren Horror, dann würde ich das Buch auf jeden Fall voll empfehlen.
Ja, und ich kann ja als Schisshase, der ich nun mal bin, auch mal so ein bisschen sagen, ich fand es spoopy, aber nicht schlimm. Also ja. Ich fand jetzt nicht, dass ich mich gegruselt habe während des Lesens, dass es irgendwie, dass ich Schweißausbrüche hatte oder Angstzustände oder irgendwas. Überhaupt nicht. Es war so ein bisschen so dieses Gänsehaut-Ding, so, ne? Man hat so ein bisschen, oh, was kommt jetzt? Und irgendwas ist irgendwas, man hat diese ganze Zeit diese unterdrückte Gänsehaut, dass irgendwas in diesem Anwesen vorgeht und man findet so langsam Stück für Stück halt raus, was es ist. Aber es ist kein erschreckender Horror, es ist kein super ekliger, expliziter Horror. Es ist wirklich, wie Anne sagt, so ein bisschen älteres Horrorgenre. Und für mich als jemand, der sonst sehr schreckhaft ist, absolut ertragbar und lesbar.
Das ist gut, weil ich bin da kein Maßstab, was es angeht. Ich kann das halt nur noch ganz schlecht einschätzen. Ich liebe halt Horror in jeglicher Form.
Deswegen wollte ich das noch kurz hinzufügen, weil nicht, dass die Leute da so ein bisschen abgeschreckt sind, wenn sie lesen, dass das Buch tatsächlich so ins Horrorgenre eingeteilt wird, was mich ja erst so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht. Mhm. Ich empfand es nicht als schlimm. Also wirklich nicht. Es gibt bei weitem schlimmere Sachen, die ich lesen sollte, musste, konnte, wollte oder mir angeguckt habe, die ich deutlich ekliger oder gruseliger fand als das Buch.
Hier bei der Folge, ich finde es auch super interessant und eine ganz, 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 ganz große Bitte, falls ihr das Buch gelesen habt oder lest, ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Das würde mich sehr interessieren. Wir haben bei Spotify immer, wenn ihr mobil zuhört, wenn ihr nach unten scrollt, ist einfach nochmal eine Frage, wie ihr die Folge fandet. Da könnt ihr es gerne reinhauen oder ihr schreibt uns auf Instagram. Ich bin sehr neugierig.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr, ich meine gut, von dir kriege ich ja vielleicht bald die Zusammenfassung der Netflix-Serie, aber vielleicht gibt es da draußen jemanden von euch, Entschuldigung, da geht gleich meine Stimme weg. Vielleicht gibt es da draußen jemanden von euch oder mehrere von euch, die das Originalbuch von Edgar Allan Poe gelesen haben. Und mich würde mal interessieren, inwiefern sich diese drei Sachen unterscheiden. Also wir wissen ja nun, dass Was die Toten bewegt auf jeden Fall eine eigenständige Geschichte mit diesen beiden Charakteren ist und nicht quasi Edgar Allan Poe nochmal wieder erzählt. Und auch die Serie nicht so ganz so das Original widerspiegelt. Und mich würde mal interessieren, worum geht es eigentlich in dem Original? Also geht es da auch um diesen Roderick, geht es um Madeline oder geht es nochmal um, also es scheint ja um diese Familie zu gehen, aber wer ist da der Fokus? Worum dreht es sich und was genau passiert dort? So, das würde mich auch mal interessieren.
Wir brauchen mehr Infos. Ihr seid gefragt.
Ja, sehr, sehr gerne. DMs auf Instagram sind offen. Wenn ich reinschaue, leite ich es auch immer gerne Anne weiter. Ansonsten guckt bestimmt auch Anne mal so zwischendurch rein. Aber sagt uns gern Bescheid.
Ja, und damit würde ich jetzt wechseln. Wir kommen zu was sehr Erfreulichen. Nämlich, wir müssen ein neues Buch küren und kommen damit zu den
Klappentexten der Woche. Ja, doch. Diesmal habe ich es gefühlt.
Ja, okay.
Ja, doch.
Ich habe mich ein bisschen gegruselt.
Ja, es sollte, es passt ja passend zur Folge, oder? Passend zum Buch, passend zur Folge, würde ich sagen. Ja, doch.
Ja. Ich würde ganz gerne anfangen.
Ja, dann.
Weil ich würde nämlich hier gerne was aufgreifen.
Oha, jetzt
bin ich. Oha. Ich bin durch das Buch halt ein bisschen in Foren reingeraten und habe ein bisschen gelesen und Co. Und bin unter anderem auf einen Verlag gestoßen, der, glaube ich, großes Potenzial hat für mich.
Für dich. Also ein Horror. Verlag? Ja. Okay.
Der Fester Verlag ist ein deutscher Verlag für fantastische Literatur, Horror, Psychothriller und viel, viel mehr.
Der Begriff, also der Name des Verlags, der sagt mir tatsächlich sogar was, dieser Fester Verlag. Also ich glaube, er wird F-E-S-T-A geschrieben, ja, ne? Fester.
Genau.
Und ich habe ihn genau aus den Gründen gemieden. Nicht, dass ich nicht glaube, dass er tolle Bücher hat, aber es ist einfach Horror. Das ist gar nicht meins.
Ich habe zwei Bücher davon mit. Mhm. Ein Buch habe ich mir direkt auf dem Kindle geholt, weil es wesentlich günstiger war als das gebundene.
Ja.
Und es sind zwei komplett unterschiedliche, finde ich persönlich, was das angeht.
Okay.
Ich fange mal mit dem ersten an.
Ja.
New York in den 1910er Jahren. Die Schwester Lulea und Effie wachsen wohlbehütet auf den Familienwohnsitz auf. Doch nachdem sie ein schockierendes Geheimnis von ihrem Vater herausfinden, ist Lulea, die ältere der beiden, eines Morgens auf mysteriöse Weise verschwunden. Effie vermutet, dass ihr Vater seine Drohung wahrgemacht hat und sie in das House of Mercy, ein Heim für gefallene Mädchen, bringen ließ. Also geht Effie dorthin, um ihre Schwester zu finden. Aber sie hat sich geirrt. Lulea ist nicht dort. Dafür ist sie jetzt selbst eine Gefangene im House of Mercy, das alles andere als barmherzig ist. Da niemand ihre Geschichte glaubt, gibt es für Effie keine Möglichkeit zur Flucht. Es sei denn, sie vertraut dem rätselhaften Mädchen Mabel.
Okay.
Mhm.
Mhm.
Noch eine kleine Anmerkung dazu. Dieser akribisch recherchierte Roman enthüllt. Auch in Amerika gab es die berüchtigten Arbeiterhäuser, Frauen und Kinder wurden gefangen gehalten, missbraucht und versklavt, während die Kirche mit ihren Millionen verdiente.
Oh.
Mhm.
Eieieiei, also wirklich schwere Kost, in Anführungsstrichen.
Das ist schwere Kost, also jetzt nur vom Klappentext, schwere Kost, aber ich glaube, für mich wieder so ein sehr wichtiges Buch, was ich unglaublich wichtig finde mit dem, was es bringt, was ein bisschen Vergangenheit mit sich bringt. Die Geschichte, weiß ich nicht, ob sie auf wahren Sachen beruht oder nicht. Das weiß ich nicht, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf. Und es war jetzt gerade beim Kindle auf 8 Euro und die gebundene Ausgabe bei 25 Euro.
Oh Gott, da gerade 95, Wahnsinn. Also 29 ist auch viel, aber 95.
Und das Buch heißt Die Mädchen ohne Namen. Geschrieben von Serena Birdrick und ist noch relativ neu, kam im März auf den Markt.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr interessant, in Anführungsstrichen, soweit man das interessant finden kann, dass diese ganze Thematik, ne, klingt aber auch nach sehr, sehr, nach Bauchschmerz lesen manchmal, glaube ich.
Ich glaube, das wird sehr schwierig werden, also das ist nichts, was du einfach so runterliest, deswegen. Ich glaube nicht, dass es was so für den Podcast wäre, weil ich glaube, das kannst du nicht sagen, das lese ich jetzt innerhalb von einer Woche, weil du wirst deine Pausen mittendrin brauchen.
Ja.
Vielleicht, wenn ich damit durch bin, berichte ich mal dafür, aber ich wollte es unbedingt mitbringen, weil mich der Klappentext wirklich gecatcht hat und ich jedes Mal dabei Gänsehaut bekomme.
Ja, na klar, dafür sind ja diese Klappentexte der Woche auch unter anderem auch da. Ich kann mich erinnern, dass ich auch schon das eine oder andere Buch mitgebracht habe, wo du gesagt hast, nö, für dich ist es nichts, aber vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, die den Klappentext jetzt gehört haben von dir und sich gedacht haben, das ist genau das, was ich jetzt lesen möchte, oder was mich interessiert. Und auch dafür nutzen wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze vorzustellen.
Puh. Dann bring mal was Fröhliches mit.
Ich probiere es, aber ich weiß nicht, ob meins fröhlich. Es ist auf jeden Fall von der Thematik her eine andere. Definitiv und nicht ganz so bauchschmerzig. Ohne das, also es ist negativ zu meinen, aber weißt ja, wie ich es meine. Ich habe ein Buch mitgebracht, was eher so im Fantasy-Bereich anordnungsbar ist. Oh Gott, das Wort existiert, glaube ich, gar nicht.
Angeordnet werden kann?
Genau, dankeschön, das wollte ich doch sagen, Anne, dankeschön. Also ihr kennt mich ja mittlerweile oder du kennst mich ja mittlerweile, ich bin die Fantasy-Tante und hey, ne, natürlich bringe ich auch das eine oder andere Fantasy-Buch mit. Ich finde, wir lesen zwar oft und viel Fantasy, aber es ist immer noch nicht genug.
Es kann immer mehr sein.
Immer. Pass auf. Als die junge Jägerin Fair im Wald einen Wolf tötet, erscheint eine furchteinflößende Kreatur und verlangt Wiedergutmachung. Fair wird nach Prythian verschleppt in das Reich der Fae, das sie bisher nur aus den Legenden kannte. Und sie entdeckt, dass ihr Entführer Tamlin ist, ein Prinz der Fae, der über den Frühlingshof herrscht. Bald merkt Fair, dass ihre Gefühle Tamlin gegenüber sich ändern. Aus kaltem Hass wird Leidenschaft und keine Warnung, keine Legende, die sie je über die trügerisch schönen, mächtigen Fae gehört hat, kann das ändern. Doch ein uralter, grausamer Schatten liegt über dem Reich. Fair muss einen Weg finden, um ihn aufzuhalten, oder ihre Welt ist für immer verloren.
Das ist das Recht der sieben Höfe, und zwar der erste Teil, Dornen und Rosen, oder auch genannt die Eckertar-Reihe von Sarah J. Maas. Und holy shit, ja, letzte Woche oder so habe ich mit Chat geredet, habe gesagt, ich möchte das unbedingt nochmal lesen. Ich habe ja den ersten Teil letztes Jahr gelesen, möchte aber unbedingt in den zweiten Teil in die Reihe mit rein, weil ich weiß, dass der erste Teil mich so gecatcht hat und ich unbedingt wissen wollte, wie der zweite Teil weitergeht. Aber das macht jetzt halt keinen Sinn mehr, weil ich schon wieder die Hälfte aus dem ersten Teil vergessen habe. Deswegen
atmen, Anne, atmen.
Ja.
Ja, ich dachte, ich bringe es einfach mal mit, weil du ja schon öfter davon geredet hast und wir sowieso mal ein Sarah J. Maas Buch lesen wollten. Und ich glaube, Kuckuck, genau, ja. Ich glaube, Kuckuck, es könnte jetzt an der Zeit sein, da einfach mal reinzuschauen. Ich habe hier noch diese Variante hier, diese gebundene Variante mit diesem durchsichtigen Schutzumschlag.
Die habe ich auch, die ist so hübsch.
Ja, also ich glaube, viele kennen die. Ich glaube, es gibt auch keine andere Variante. Ich weiß gar nicht, ob es jemals eine, ich glaube, es gab nie eine Taschenbuchvariante, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich bin mir auch unsicher. Wahrscheinlich gab es eine Taschenbuchvariante, ich kenne sie nur einfach nicht. Aber ja, das Ganze gibt es natürlich als gebundenes Buch, es gibt es aber auch als Kindle-Variante. Ist natürlich 2017 erschienen, also kein neuer Roman, den ich hier euch quasi mitbringe. Im DTV-Verlag von der wunderbaren Sarah J. Maas, die diese Akotar-Reihe geschrieben hat, aber auch Crescent City, das ist relativ neu und eine Trilogie, die jetzt auch ihren Abschluss gefunden hat, aber auch, oh Gott, jetzt musst du mir mal gleich unter die Arme greifen, glaube ich.
Das mit Glass.
Throne of Glass, genau.
Throne of Glass habe ich im zweiten Buch abgebrochen, weil ich einfach nicht damit zurechtkam. Also es hat mich schon im ersten Buch gestört, sie war halt noch sehr kindlich unterwegs und es hat sich da weitergezogen, ich konnte es nicht zu Ende lesen.
Ich habe tatsächlich den zweiten Band noch nicht gelesen, aber ich fand den ersten eigentlich ganz cool und wollte eigentlich weiterlesen, aber irgendwie, naja, wie das immer so ist, ne? Ich will das lesen, ich will dies lesen, dann habe ich 5 neue Bücher, will die lesen. Ich kam nicht dazu, weiterzulesen.
Also ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch weitere Bücher vorstellen wollte, aber ja, gut, also meine Entscheidung steht. Ich mache mal weiter. Ich habe ein zweites Buch aus dem Fester Verlag mitgebracht. Und das ist das komplette Gegenteil.
Von meinem oder von deinem?
Von deinem.
Okay.
Geht auch um Wald.
Wald?
Wie böse deine Fantasie auch sein mag, die von Richard Layman ist schlimmer. Das ist der Autor.
Okay.
Naela und ihre Freundin Sherry nutzen die Ferien, um durch die Berge Kaliforniens zu wandern. Sie ahnen nicht, dass man in den Städtchen Berlo schon auf sie lauert. Die Bewohner verschleppen die Frauen in den Wald und fesseln sie an Bäume. Dann laufen sie davon und lassen die beiden zurück. Die Gefangenen können nur warten. Auf Dunkelheit, den Wahnsinn, die Schmerzen, die hungrigen Kreuz.
Die hungrigen wer?
Kreuz.
Wer?
Kreuz. Ich weiß nicht, wer die Kreuz sind, aber ich find's großartig.
Oh mein Gott, irgendwie, ich weiß nicht warum, als du angefangen hast zu erzählen und dann, ne, mit Berge, Wälder, dies, das, jenes, ich musste instant an den, und ja, ich habe auch ein paar Horrorfilme gesehen, aber The Hills Have Eyes denken. Ja. Ich war gerade so richtig im The Hills Have Eyes Vibe und dachte so, nee, nee, egal wie es weitergeht, ich will nicht, ich will nicht.
Das ist, also The Hills Have Eyes, ich hoffe nicht, dass es in diese Richtung geht, weil das wird auch ganz weit oben sein, dass das auf meiner Liste landet. Ich bin halt wirklich, also ich habe gerade in Mekka entdeckt mit diesem Verlag. Das ist unglaublich, was das angeht. Also The Hills Have Eyes war bei mir zu sexuell. Also da gab es eine Stelle und da war wirklich eine riesige Triggerwarnung. Ja. Ich habe mir alle Teile angeschaut dieser Reihe. Ich bin da auch so, ich gucke mir alles an, aber es das heißt nicht, dass ich das trotzdem toll finde an der Stelle. Und in jedem Teil war so eine ähnliche Szene mit dabei. Und es ist halt so, es klingt halt nach alten Horror. Es klingt nach, du weißt nicht, was dort los ist, aber dieses klassische auch, du wirst dann gejagt. Du weißt aber nicht, was dich jagt. Und gucken, das mag ich total.
Boah, ne. Oh, also ich verstehe deinen Drang, jetzt sehr gerne so ein Fester Verlag Buch zu lesen, aber oh mein Gott, Anne, ich weiß nicht, ob ich das packe, ne? Ich bin ehrlich mit dir, ich weiß nicht, ob ich das packe.
Das glaube ich, aber vielleicht habe ich ja den einen oder anderen, der sagt so, oh mein Gott, das wusste ich auch noch gar nicht, da gucke ich mal rein. Das Buch heißt übrigens In den finsteren Wäldern.
Oh ja.
Und und Stephen King hat dazu gesagt, wer sich Layman entgehen lässt, verpasst einen Hochgenuss.
Okay. Ich meine, dass Richard Layman heißt er, ja? War das Richard Layman? Ja. Ich meine, dass ich von dem Namen auf jeden Fall schon gehört habe und auch im Horrorgenre tatsächlich. Also gelesen habe ich noch nichts von ihm, aber ich hörte von ihm, dass er in diese Richtung tatsächlich schreibt und sehr, sehr gut schreibt wohl. Also Anne, falls du dir das Buch antust,
ich berichte.
Bin ich mal gespannt, ja, ob du das auch so empfindest.
Also definitiv bei den Büchern, auch das nächste, was ich euch vorstelle, bekommt ihr einen Bericht.
Okay, Anne hat halt drei Bücher genommen, die sie auf jeden Fall lesen wird, die ich wahrscheinlich nicht lesen werde, aber die sie euch dann das nächste Mal mitbringt. Auch schön. Anne, so kannst du das öfter mal machen. Natürlich, Anne. Kein Ding. So, lies gerne. Also, du musst ja auch noch was anderes lesen. Das ist auch eine Art des Horrors. Ne? Ich würde es immer mal wieder hier reinfließen lassen, damit es gar nicht in Vergessenheit gerät. Anne hasst mich wahrscheinlich schon und denkt sich, oh. Aber ja, ich bin gespannt. möchtest du, also ich weiß, du hast dich innerlich scheinbar schon entschieden, aber möchtest du noch mein nächstes Buch hören? Und den Klappentext dazu, möchtest du?
Okay. Ja, ja, ja.
Ja, 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 okay. Pass auf. Ein Zitat. Ich bin der Wind in den Bäumen, bin Schatten und Schrecken, das Echo in den in den Blättern, der Nachtmar. Dich zu wecken.
Das klingt super.
Ich fand auch, ich hoffe, es ist auch super, weil das Buch werde ich definitiv lesen. Wann ist noch, steht noch in den Sternen, aber vielleicht lesen wir es ja zusammen. Mal gucken. Wer von der Magie befallen ist, die im Nebel von Blanda lauert, wird von der Königsgarde vernichtet. Doch Elspeth Spindel hat überlebt, dank des flüsternden Wesens, das in ihrem Geist gefangen ist und ihr enorme Kräfte verleiht. Eines Nachts begegnet sie im Wald einem geheimnisvollen Mann. Übrigens ist es schon wieder ein Waldbuch, ne?
Wahnsinn. Ja, wir stehen auf Wälder.
Ja, ich merke schon. Raven oder Ravine Jew, Hauptmann der königlichen Streiter, will den Fluch des Nebels brechen. Dazu benötigt er 12 magische Karten, die nur Elspeth finden kann. Und so muss sie nicht nur dem Mann vertrauen lernen, den sie immer als ihren größten Feind sah, sondern sich auch der, naja, wie soll es anders sein, der Anziehung zwischen Raven und ihr stellen.
Was für ein Zufall.
Und es gibt nur Es gibt noch eine Wahrheit, der sie nicht entrinnen kann. Das Wesen in ihr droht alsbald ihren Geist zu verschlingen.
Okay, es klingt spannend. Also es catcht mich nicht ganz so sehr, aber es klingt spannend.
Also mich hat es sehr gecatcht tatsächlich. Fand es vom Klappentext zumindest sehr spannend. Es heißt, oder das Buch, der Titel des Buches ist One Dark Window mit dem Untertitel Die Schatten zwischen uns von Rachel Gillick. Und das Ganze kommt, ich gucke noch mal ganz kurz, wir nehmen ja vorab auf, heute, also wenn ihr die Folge hört, heute raus, am 28.06. Genau, soll der erste Band einer Dilogie sein, das heißt, es wird noch einen zweiten Band dazu geben. Im Lux Verlag erscheint das, ja, die sogenannte The Shepherd King Dilogie.
Okay, klingt auf jeden Fall spannend.
Fand ich auch.
Oh. Dann bringe ich dir ein Buch von meinem Nachttisch mit.
Oha, okay.
Die ich übrigens mit deiner Leselampe lese.
Oh, das wisst ihr gar nicht. Ja, Anne, ja, doch, das hast du erzählt, ne?
Das habe ich erzählt, ja.
Ich habe Anne ja eine Lichtlampe? Eine kleine Lampe fürs, so eine Klemmlampe für die Bücher geschenkt, damit sie in Ruhe lesen kann.
Ja. Sie ist der perfekte Gast. Wer ist sie wirklich? Als die britische Austauschschülerin Tanja für ein Jahr bei den Merritts einzieht, hofft die Familie nach dem Tod ihrer ältesten Tochter Annabelle auf einen Neuanfang. Doch während Tanja sich schnell einlebt, werden ihre Ähnlichkeiten mit Annabelle von Tag zu Tag unheimlicher. Nicht nur, dass Tanja wie Annabelle aussieht, was Gastmutter Natalie auf einen Zufall zurückführt, die junge Frau fängt auch an, wie Annabelle zu klingen. Während Natalie nachts im Bett liegt, fragt sie sich zunehmend, er schläft wirklich in ihrem Gästezimmer.
Hast du das schon mal mitgebracht? Mhm. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt es mir ein Ticken bekannt vor, aber ich weiß den Titel nicht mehr.
Das ist The Family Guest. Mhm. Und das Ganze ist im HarperCollins Verlag erschienen und von Nell Lamar. Das wurde mir vorgeschlagen, weil ich Wenn sie wüsste gelesen hatte. Und kam daraufhin dann bei mir auf den Nachttisch und ich lese das immer mal wieder, aber ich schlafe halt leider immer wieder ein, was nicht am Buch liegt.
Ja, aber das kenne ich. Wenn ich im Bett liege, schlafe ich auch deutlich schneller ein beim Lesen. Also ich glaube, wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten. Wir sind beide eher Morgensleser, ne? Also zum Frühstück, beziehungsweise wenn die Sonne aufgeht, kommen wir eher in den Leseflow. Nachts schlafen wir beide, glaube ich, relativ schnell ein. Obwohl ich mal gespannt bin, ob es die Horrorbücher dir so antun, dass du die Nächte durchliest.
Ich hatte es lange nicht mehr. Ich überlege gerade, ich glaube, es war das letzte Mal bei Iron Flame, dass ich wirklich so im Lesefluss war, so wumm.
Das stimmt.
Aber sonst hatte ich das so lange nicht mehr, was nicht schlimm ist, weil es ist halt auch immer eine Sache von, wie viel Zeit habe ich, wie frei ist der Kopf, was ist gerade alles los? Das ist so eine Kombi. Und ich wäre mal wieder bereit dafür, aber ich glaube auch so bei Horror bin ich, also zum Beispiel mein Jahreshighlight bis jetzt ist ja immer noch Dead Silence.
Mhm.
Das habe ich mir ja wirklich zwangsweise eingeteilt, weil ich nicht wollte, dass es endet.
Ich erinnere mich.
Ich hätte es ganz schnell lesen können, aber habe mir zwangsweise gesagt, nein, ich gehe da langsam durch, weil ich das so großartig fand.
Ja, jetzt wo du gerade so Jahreshighlight irgendwie erwähnst, ich wüsste jetzt ad hoc nicht, ehrlich gesagt, was für mich ein Jahreshighlight ist. Weißt du, was wir aber letztes Jahr gemacht haben? So ein
Halbjahr-Dings.
Fällt mir gerade so ein, haben wir jetzt gar nicht so, jetzt kommen so ein bisschen intern, das haben wir gar nicht so eingeplant bisher. Aber vielleicht wäre das noch eine Sache, die wir...
So ein Halbjahresrückblick, vielleicht wäre das mal eine Variante. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das auch mal definitiv in die Kommentare, in unsere Postfächer und überall hin auf die Häuserwände eurer Nachbarn.
Ja, bitte nicht. Gleich mal wegen illegaler Schmiererei irgendwie eine Anzeige gekriegt oder so. Bitte nicht. Macht es nur dahin, wo, ne? Macht es in digitaler Form, in den DMs. Anna, du nur wieder. Mann. Komm wieder deine wilde Seite raus.
Nichts darf man.
Wilde Seite mal beiseite, haha. Hier kommt jetzt noch mein letzter Klappentext von einem Buch, was ich gerade spontan auf meiner Wishlist bei Amazon gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, warum ich es raufgetan habe. Ich sag dir ehrlich, Anne, das, was jetzt passiert, ist Folgendes. Ich weiß nicht mehr, worum es in dem Buch geht. Ich weiß nicht mehr, warum ich es auf meiner Wishlist habe. Und wir werden jetzt beide rausfinden, wie der Klappentext lautet. Weil irgendwas hat mich dazu gebracht, das Ganze auf die Liste zu packen. Aber ich weiß, kann dir nicht mehr sagen, was. Also, pass auf. Willkommen in der Ellingham Academy. Versteckt in den Bergen Vermonts ist die Privatschule der ideale Ort für die begabtesten Schüler des Landes. Bestseller-Autoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das Internat umgibt eine tragische Geschichte. Vor mehr als 80 Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt. Genau deshalb wird Stevie Bell an der Academy aufgenommen. Sie soll die bisher ungeklärte Ellingham-Affäre lösen. Meine Güte. Schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord ankündigt. Als ein Schüler kurz darauf tot aufgefunden wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und den Verbrechen aus der Vergangenheit gibt. Oh, jetzt weiß ich wieder. Ich habe den nächsten Satz noch gelesen. Jetzt weiß ich wieder, worum es rauf kam auf meine Liste. Also, erster Punkt. Stevie Bell ist großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie. Aber noch viel mehr begeistern sie reale Kriminalfälle, wie die bisher ungelöste Ellingham-Affäre. Als Schülerin der exklusiven Ellingham Academy kann sie endlich selbst am Schauplatz der legendären Entführung ermitteln. Doch als ein Mitschüler ums Leben kommt, muss Stevie nicht nur das Verbrechen von damals aufklären.
Es klingt spannend, so ein bisschen wie eine Teenie-Tragödie mittendrin, aber halt auch Teenie-Problemchen.
Ja, ich würde sagen auch, das ist ein bisschen fürs jüngere Publikum, wenn ich so, ne, es ist wieder Schule, Academy, das heißt, sie werden alle unter 18 sein, nehme ich ganz stark an jetzt. Genau, ich habe den Titel jetzt schon mehrmals genannt, das Buch heißt tatsächlich Ellingham Academy Band 1 mit dem Untertitel Was geschah mit Alice? Erschien im Löwe Verlag und geschrieben wurde das Ganze von Maureen Johnson.
Ich habe zwei wichtige Fragen.
Ja.
Teil 2. Ist es dann immer noch der gleiche Mordfall? Oder sterben dort verdammt viele Menschen?
Das ist eine gute Frage. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass alle drei Teile schon rauskamen, tatsächlich. Also 2021 erschien tatsächlich der dritte Band mit dem Untertitel Die Botschaft an der Wand. 2020 der zweite Band mit dem Untertitel Die geheimnisvolle Treppe. Und der erste Band halt mit dem Untertitel Was geschah mit Alice? Also man kann das, glaube ich, nicht ganz ableiten. Ich müsste jetzt den Klappentext vom ersten oder zweiten lesen.
Man muss vielleicht spoilern.
Richtig, um diese Frage beantworten zu können. Was ich aber auch gerade gelesen habe, was mich vielleicht auch dazu führte, dass ich dieses Buch vielleicht eine Chance gegeben habe, ist, dass der wunderbare John Green ein Zitat oder einen sogenannten Blurb geschrieben hat zu diesem Buch. Also diese Texte, diese kurzen Zitate, die hier hinten draufstehen. Und er schrieb oder sagte, ein kunstvoller und komplexer Roman, den man unbedingt lesen sollte.
Klingt aber schön. Aber trotz alldem schlägt mein Herz Agatha. Also ich hatte es eh vor und ich habe dir schon ein paar Mal davon erzählt und habe gedacht, das würde auch, ich glaube auch ganz viele LeserInnen würden sich freuen, wenn wir das lesen. Und vielleicht sind auch ein paar dabei, die sagen, wir rereaden das nochmal.
Oh ja.
Was schon ganz cool wäre. Ich mache auf jeden Fall dazu ein
Buddy-Read auf.
Ja. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aber wir werden es auf jeden Fall zweiteilen.
Ja.
Und wahrscheinlich werden wir bis Kapitel 26 oder 28 kommen. Und dann nächste oder übernächste Woche darüber reden.
Mhm.
Nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr habt also etwas Zeit, euer Buch rauszuholen.
Und das zu entstauben.
Genau. Ich freue mich, das wird so toll. Also ich sage jetzt einfach mal, ich freue mich, aber ich denke mal, du bist dabei.
Ja, ich bin dabei. Also ich habe es ja, ist ja mein Vorschlag. Natürlich freue ich mich, wenn mein Vorschlag gewählt wird. Wer bin ich denn? Ne? Dass ich mir denke, nee. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auch, wieder einen Buddy-Read zu haben, weil ich glaube, bei einem Sarah J. Maas Buch wird der eine oder die andere mit dabei sein wollen. Entweder, weil ihr es noch nicht gelesen habt oder anfangen wollt damit oder weil ihr es gelesen habt und rereaden wollt oder weil ihr es vor kurzem erst gelesen habt und einfach mitdiskutieren wollt und mitquatschen wollt. Ganz egal, wie auf welcher Ebene ihr euch befindet, ich freue mich riesig, wenn ihr dran teilnehmt, wenn ihr ein bisschen Input gebt im Buddy Read und ein paar, auch wenn es nur ein Satz manchmal ist, ich finde es immer toll, von euch was zu lesen und eure Meinung zu hören zu den Büchern, die wir so lesen.
Genau. Dann Dankeschön für die Folge. Vielen lieben Dank, Fabi.
Ja, vielen Dank.
Wir müssen uns nämlich gerade, ich weiß gar nicht, ob Fabi das auf dem Schirm hat, aber wir haben noch ganze 7 Minuten, dann ist Deutschlandspiel. Wir müssen uns beeilen, bevor unsere Nachbarn alle durchdrehen und ihr das alles abhört.
Ja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ich hatte das nämlich gar nicht so auf dem Schirm, aber dann machen wir jetzt ganz schnell die Schotten dicht, die Klappe zu, klappen den Bürgersteig nach oben, machen uns Bett fertig. Genau. Weiß ich auch noch nicht.
Und ihr hört am besten nächste Woche wieder mit rein. Lasst 5 Sterne da auf Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt uns auf Instagram. Und wenn ihr das nämlich nicht tut, dann komme ich vorbei und nehme so einen explodierenden Pilz, stellt ihn neben euer Bett auf und puckt den einmal an. Das wollt ihr nicht.
Nee, das wollt ihr wirklich nicht.
Das wollt ihr definitiv nicht. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Bye-bye.